Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg im Studio. Vor allem die Unionsparteien machen gerade Druck. Das wichtige Thema Migration muss jetzt angepackt werden, fordert etwa Sachsens Innenminister Armin Schuster. Und der CDU-Politiker sieht nach den Beratungen der Länder mit dem Bundeskanzler auch Anzeichen dafür, dass die SPD bereit ist für eine restriktivere Politik. Sollen also zum Beispiel Asylverfahren künftig außerhalb Deutschlands entschieden werden, in Transitstaaten etwa? Oder auch in sogenannten Drittstaaten. Sollen Straftäter und Gefährder auch nach Afghanistan oder Syrien zurückgeschickt werden, obwohl diese Staaten bisher tabu waren. Gefordert wird auch, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine das Bürgergeld zu streichen. Und am Wochenende drohte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die keine Arbeit haben, in ihre Heimat zurückzuschicken. Flüchtlingsorganisationen warnen vor Irrwegen und vor Scheinlösungen. Abschieben, Verfahren auslagern, Geld streichen, was bringt mehr Schärfe in der Flüchtlingspolitik? Über solche und andere Vorschläge und Forderungen im Umgang mit Geflüchteten und Migranten wollen wir heute Vormittag diskutieren. Und das sind unsere Gäste. Der CDU-Politiker Klaus-Peter Wilsch ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen, Herr Wilsch.
Guten Morgen, Herr Barenberg. Guten Morgen, die Zuhörer.
Wir haben Julian Palke in unserem Hauptstadtstudio zu Gast. Er sitzt für Bündnis 90 Die Grünen im Innenausschuss des Bundestages. Schönen guten Morgen, Herr Palke.
Schönen guten Morgen.
Und die Perspektive der Geflüchteten insbesondere hat Felix Braunsdorf im Blick. Er ist der Experte für Fragen rund um das Thema Migration bei der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Zusammen mit mehr als 300 anderen Sozial- und Menschenrechtsorganisationen hat sich auch Ärzte ohne Grenzen zuletzt in einem offenen Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort gemeldet. All diese Organisationen sprechen sich vehement dagegen aus, Asylverfahren beispielsweise in sogenannte Drittstaaten auszulagern. Einige Anrufe haben wir heute Morgen schon bekommen. Wie gewohnt eine kleine Auswahl zum Beginn unserer Debatte.
Als Holtmann in Ochtrup. Das Ganze ist sehr überschaubar. Wenn die demokratischen Parteien es nicht schaffen, Straftäter konsequent abzuschieben, dann wird genau das eintreten, was keiner will. Denn eines ist vollkommen klar. Die Nazi-Partei wird auch die abschieben, die wir unbedingt brauchen und keiner möchte, dass sie abgeschoben werden.
Dr. Schulz, Darmstadt. Vor allem muss der Anreiz, nach Deutschland zu kommen, ins soziale Netz einzuwandern, beendet werden. Unser Sozialsystem und unsere Steuerlast ist am Ende. Es kann so nicht weitergehen. Wir können doch nicht wollen, dass die AfD stärkste Partei wird.
Guten Tag, Herr Schroberts aus Pforzheim. Ich bin unbedingt dafür, dass man Täter abschiebt, beziehungsweise dass man das Ganze verschärft. Ich bin dafür, dass man jedem Flüchtling hier in Deutschland eine Chance gibt. Genauso bin ich dafür, dass die Leute, die sich hier nicht dran halten, dann dementsprechend auch schneller zur Rechenschaft gezogen werden.
Herr Korenschlau aus Ravensburg, guten Morgen. Aus meiner Sicht ist es dringend geboten, in der Flüchtlingspolitik mehr Härte an den Tag zu legen und insbesondere schwer straffällige Geflüchtete endlich abzuschieben. Diese haben ihr Bleiberecht schlichtweg einfach vergeigt. Und wer sagt, dass das nicht geht, dem würde ich gern folgendes Sprichwort entgegenhalten. Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Guten Morgen, Sergon aus Süddeutschland. Wissen Sie, ich bin hier in Deutschland seit 43 Jahren. Seitdem ich hier bin, hetzt man immer wieder in den Medien, in der Politik, immer auf die Asylbewerber, auf die Flüchtlinge. Wann hört das endlich mal auf?
Böhm aus Berlin. Ich möchte mal die Frage beantwortet haben, warum abgelehnte Asylbewerber weiterhin Geld von uns bekommen. Und wenn ich mich illegal in einem Land aufhalte, muss ich mich darum kümmern, zurückzufliegen oder zurückzufahren und nicht der Staat, in dem ich mich gerade aufhalte.
Also einige Stimmen unserer Hörer in diesem Fall nur, natürlich kein repräsentatives Bild, aber doch starke Meinungen, starke Haltungen in einigen Fragen. Herr Palke von Bündnis 90 Die Grünen, weil wir mit einer Frage geendet haben, wollte ich Sie gern zu Beginn um eine Antwort bitten. Herr Böhm fragt, warum bekommen abgelehnte Asylsuchende überhaupt weiter Geld? Und ich füge hinzu, Unterstützung und einen Schutzstatus. Vielleicht erklären Sie das ein bisschen, dass wir dafür Aufklärung sorgen können.
Ja, guten Morgen. Also abgelehnte Asylbewerber bekommen in Deutschland ja meistens eine Duldung oder eben diesen subsidiären Schutz. Das sind jetzt erstmal zwei Fachbegriffe, aber im Grunde sagt beides, es gibt Gründe, warum man die Person nicht in das Heimatland zurückfliegen kann. Wir können zum Beispiel das Beispiel Afghanistan nehmen. Auch da gibt es abgelehnte Asylbewerber, aber die Realität wäre eben, dass man mit der Taliban zusammenarbeiten müsste und das Allerschlimmste, man müsste die Taliban finanzieren möglicherweise, um überhaupt Personen dahin rückzuüberstellen. Und gleichzeitig droht den Menschen dort Folter, unmenschliche Behandlung oder sogar die Todesstrafe. Und auch das können Gründe sein, warum Menschen weiterhin Schutz bekommen. Das ist keine deutsche Besonderheit, sondern das ist auch nach der Reform des europäischen Asylsystems weiterhin Teil des europäischen Schutzstatuses für Geflüchtete.
Und bis zu diesem Punkt, Herr Wiltsch, sind Sie auch einverstanden, es gibt Asylverfahren in Deutschland und es gibt den möglichen Ausgang, dass dieses Asylgesuch abgelehnt wird. Aber es gibt trotzdem in vielen Fällen gute Gründe, warum Geflüchtete hier weiter Schutz genießen und Aufenthaltsrecht.
Naja, ich muss immer die Gesamtsituation hier im Lande natürlich auch in Betracht ziehen. Ich fand die Auswahl der Aussagen zur Eröffnung hier wirklich sehr treffend. Es ist genau das, was ich auch hier in meinem Wahlkreis ständig höre. Vielleicht nochmal zur Erläuterung. Ich bin hier bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis auch ehrenamtlich stellvertretender Landrat. Das heißt, ich bin da wirklich an der Front, was die Unterbringung anbelangt, und weiß, welche Probleme das macht. Die schieren Zahlen, ihn mal zu nennen, 2016, was ja einen gewissen Höhepunkt darstellte, hatten wir bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis 1533. In 2022 ging das hoch auf 3858. Und wir sind jetzt etwas weniger wieder im letzten Jahr bei knapp 1800 gewesen. Die zusätzlich zu uns kommen, die Kindergartenplatz nachfragen, die in Arbeit suchen, hoffentlich die versorgt werden bis dahin vom Landkreis und die natürlich Probleme am Arbeits-, auf dem Wohnungsmarkt auch verschärfen. Also insofern, es muss wirklich was durchgreifend passieren. Man muss beim Thema subsidiärer Schutz etwas strengere Maßstäbe anlegen nach meinem Dafürhalten. Und man muss vor allen Dingen, das war ja auch der Hauptempörungspunkt der Zuhörer, die sich per Telefon gemeldet hatten, man muss dafür sorgen, dass straffällig gewordene und Gefährder, islamistische oder sonstige Gefährder, außer Landes kommen. Notfalls per Ausreisearrest, das ist ein Vorschlag, den unsere Innenpolitiker gemacht haben, dass man denen sagt, also du kommst hier nicht mehr auf freien Fuß, eine Tür ist immer offen, du kannst zurückgehen in dein Heimatland, aber in dieses Land kommst du nicht mehr. Damit so eine Situation wie in Illerkirchberg, dass da eine 14-Jährige vergewaltigt, eine kurze Freiheitsstrafe absetzt und dann wieder in den gleichen Ort zurückkommt und da rumläuft, erkennbar für die Leute, dass sowas nicht mehr passieren darf in Deutschland.
Herr Wiltsch, wenn wir gerade den Fokus haben auf diese, in Klammern eher kleine Gruppe, dann passt dazu eine WhatsApp, die wir von Robert Lüttke bekommen haben. Abschieben muss der Staat können, wenn die Grundlagen für den Verbleib in Deutschland fehlen, zum Beispiel durch eine rechtskräftige Verurteilung. Schafft der Staat dies nicht, zeigt er sich schwach und wird unglaubwürdig. Herr Palke, auch in diesem Punkt, was Sie betrifft und die Grünen in dieser Debatte, Menschen, die schwere Straftaten hier begangen haben, Gefährder, die Sicherheitsbehörden im Auge haben. Das ist schon ein Personenkreis, wo Sie prinzipiell sagen würden, da muss der Staat alles tun, damit die Deutschland wieder verlassen?
Wir haben als Partei eine Beschlusslage und die ist sehr klar. Die sagt, wer in Deutschland eine schwere Straftat begeht, der verwirkt sein Aufenthaltsrecht. Aber, und das ist ein großes Aber, wir können am Ende, und das gehört zu einer realistischen Debatte dazu, und Herr Wiltsch macht sich das da immer ganz einfach und sagt einfach, ja, den müssen wir jetzt einfach mal hart abschieben. Na, dann muss man aber auch sehen, gut, dann muss man mit der Taliban zusammenarbeiten. Dann ist das am Ende der Partner von Herrn Wiltsch und der Union, die man am Ende mitfinanziert, eine islamistische Terrorgruppe, die ein ganzes Land in Angst und Schrecken versetzt. Und da würde ich sagen, nein, das darf es nicht geben. Und zum anderen habe ich ein tiefes Empfinden von Gerechtigkeit, wenn so eine Person dann nicht vor Ort freigelassen wird, sondern wenn sie in Deutschland vor Gericht gestellt wird, wenn erstmal gegen sie ermittelt, dann landet die Person vor Gericht und am Ende dann in einem ordentlichen Strafvollzug. So wie sich das in einem Rechtsstaat gehört. Und ich finde, Das muss man in dieser ganzen Debatte schon auch nochmal irgendwie für sich so ein bisschen begreifen, was man damit eigentlich am Ende auch auslöst. Wenn nämlich Personen dort in Afghanistan beispielsweise zurück sind, werden sie dann ausgebildet? Was passiert dann eigentlich mit denen? Und da mache ich mir große Sorgen und ich finde, unsere Priorität sollte sein, dass sich Straftaten nicht wiederholen und immer nur Abschiebung zu fordern, nachdem eine Straftat begangen worden ist. Das löst ja überhaupt gar kein Problem. Davon ist kein Islamist vorher betroffen. Und ich glaube, wir müssen den radikalen Islam schon auch als Gefahr begreifen. Das ist auch eine Realität, aber das löst man ja nicht mit Abschiebungen immer nur hinterher.
Also Herr Palke, das nach Bericht des Entwicklungsministeriums hat die Bundesregierung in den letzten 2 Jahren rund 370 Millionen Euro für Afghanistan zur Verfügung gestellt.
Für Afghanistan, aber das Geld ist nicht an die Taliban überwiesen worden. Das ist der ganz, ganz große Unterschied.
Ich nehme an, die werden das ja nicht vom Hubschrauber aus abgeworfen haben über Afghanistan. Also wird da mit irgendwelchen Leuten geredet. Da muss man sich die packen. Die wollen einen Haufen Kohle von uns haben und da muss man denen klar machen, Kooperation, Mitwirkung oder es gibt eben kein Geld mehr.
Naja, wir stellen beispielsweise Geld für das World Food Program zur Verfügung, für die Vereinten Nationen, für Hilfsorganisationen, die dort im Land sind. Und es wird bei allem sehr darauf geachtet. Ich war vor einigen Wochen nochmal in Pakistan. Das ist Nachbarland von Afghanistan. Da ging es mir insbesondere um die Situation afghanischer Geflüchteter. Da wird sehr darauf geachtet, dass nichts, dass im besten Falle kein Sack Reis in den Händen der Taliban landet, um sie eben nicht zu finanzieren. Das ist die Prämisse und diese Realität, die wollen sie einfach ausblenden und sagen, naja, dann machen wir es halt mit den Taliban. Also das ist schon ein ganz gewaltiger Sittenverfall, den sie da hinlegen.
Also Herr Palke, wenn wir von Sittenverfall reden, wenn ich es richtig weiß, wird gegen Sie immer noch ermittelt wegen
gegen mich wurde nie ermittelt, Herr Wilsch. Bleiben wir mal ganz sachlich. Gegen mich wurde nie ermittelt.
In Italien,
und das Verfahren in Italien gegen Jugendrettet ist eingestellt worden vor einigen Wochen vor Gericht. Das Verfahren ist beendet. Die Juventa, das Rettungsschiff Juventa ist wieder frei. Das sind Argumente, die höre ich sonst immer von der AfD. Das finde ich schon ganz bemerkenswert, was Sie hier so äußern.
Das ist ein Bericht aus der Taz vom 23.06., wo sie ein Interview gegeben haben und dort sagen, dass sie hoffen, dass das eingestellt wird.
Verfahren ist beendet vor Gericht. Das hat das Gericht in Italien entschieden, Herr Wilsch. Nimmt wirklich ganz absurde Züge an.
Interessanter Schlagabtausch. Ich würde mal sagen, weil jetzt viele, die uns zuhören, vielleicht diesen Fall nicht besonders gut kennen, belassen wir es bei diesen zwei Bemerkungen dazu. Ich würde gerne Felix Braunsdorf mit in die Runde bekommen mit der Frage, wie er auf diese Diskussion schaut, die wir so ein bisschen gerade skizziert haben. Jemand, der straffällig geworden ist, der verurteilt ist, Gefährder in den Augen der Sicherheitsbehörden, abschieben nach Afghanistan. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wie schauen Sie darauf?
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Als humanitäre Organisation haben wir jetzt keine direkte Position zu innenpolitischen Themen wie Abschiebungen. Das kann ich Ihnen leider nicht anbieten. Allerdings kann ich Ihnen natürlich sagen, dass die Lage zum Beispiel in Afghanistan aufgrund eben der katastrophalen Gesundheitsversorgung für Menschen schwierig ist und sicherlich da mehr Kapazitäten in Gesundheitseinrichtungen und Verbesserung der Infrastruktur im Gesundheitssystem notwendig wären. Das gilt übrigens auch für andere Länder, in denen wir unterwegs sind.
Syrien etwa, das ja auch im Gespräch ist.
Genau.
Und Herr Wilsch, wie gehen Sie damit um? Es gibt immer die Einschätzung im Auswärtigen Amt. Die ein Maßstab, wenn auch nicht der alleinige Maßstab, ist ja auch vor Gericht dann, wenn es um einzelne Fälle geht. Wie gehen Sie damit um, dass es diese prekäre Sicherheitslage, dass es diese prekäre humanitäre Lage in Staaten wie Afghanistan gibt, ganz zu schweigen davon, dass es sich um ein islamistisches Regime handelt würde, mit dem man ja auch irgendwie zusammenarbeiten müsste?
Ja, ich erwarte, dass Länder ihre Staatsbürger zurücknehmen, wenn sie sich hier nicht ordentlich benehmen und dass wir eine Regierung haben, die das umsetzt. Wir hatten gerade wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz zu dem ganzen Thema. Da haben die Ministerpräsidenten übereinstimmend daran erinnert, dass ja bereits im Herbst und im Frühjahr gesprochen wurde und jetzt endlich mal Ergebnisse auf den Tisch sollen. Und das wird immer wieder verschleppt. Die Grünen namentlich, auf der europäischen Ebene gegen diesen erbitterten deutschen Widerstand gefundenen Kompromiss zur neuen Asylpolitik auf der EU-Ebene angekämpft haben, noch im Europaparlament, die eigene Bundesregierung konterkarierend. Und genauso die Grundhaltung, mit der mit diesen Themen umgegangen wird. Wer wie die Grünen sagt, Migration ist Menschenrecht, du kannst hingehen, wo du willst, das kann man ja alles machen. Aber man kann doch keinen Sozialstaat unterhalten, der den Bürgern Leistungen anbietet, wenn man den Eintritt sozusagen bedingungslos macht und sagt, jeder kann kommen, der sich mühselig und beladen fühlt. Das wird nicht funktionieren. Und wir sind am Ende bei den kommunalen Unterbringungsmöglichkeiten und bei den kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten für das, was das alles kostet. Das ist den Bürgern hier nicht mehr zuzumuten.
Herr Parke?
Ich finde es spannend, was Herr Wiltsch so von sich gibt, weil ich glaube, Sie sind nicht so ganz im Thema, habe ich zumindest den Eindruck. Also aus der Union kommen jetzt auch Angriffe auf den Bürgergeldbezug von ukrainischen Geflüchteten. Das war eine Forderung der Ministerpräsidentenkonferenz, was jetzt wieder in Frage gestellt wird. Sie haben eben den subsidiären Schutz angezählt und würden den gerne abschaffen. Das ist Teil des neuen europäischen Asylsystems. Sie müssen sich mal entscheiden, was Sie wollen. Sie können ja nicht jedes Jahr irgendwas anderes wollen, weil dann hat man ein System, das nicht mehr funktioniert.
Ich hätte von Ihnen gerne mal eine Auskunft, ob Sie diese Zustände einfach so weiter hinnehmen wollen oder ob Sie was ändern wollen. Ich habe den Eindruck, Sie wollen nichts ändern. Sie sind ja selbst Teil dieser Flüchtlingsretter, da sind mit dem Boot im Mittelmeer rumgefahren als letzte Meile, der professionelle Schlepper, die Milliarden damit verdienen. Und dass Sie kein Interesse daran haben, dass wir wirklich was ändern, durchgreifen, kann ich ja nachvollziehen. Aber tun Sie doch nicht so, als ob das das große Thema wäre und gut wäre für Deutschland. Das ist so das Gegenteil.
Ich bin im Übrigen stolz darauf, an der Rettung vieler tausender Menschen beteiligt gewesen zu sein. Ich empfinde das als tief sinnstiftend und ich wünsche mir, in einem Europa zu leben, in dem wir uns einig sind, dass Menschen, die in Not sind, dass man diese Menschen rettet, dass man ihnen die Hand reicht und sagt, ich ziehe dich da jetzt aus dem Mittelmeer raus. Ich glaube,
ich würde gerne
Ihre Frage beantworten, Herr Wiltsch.
Ich möchte, dass ich gar keine Schiffe losmache. Dass wir es beenden, diesen Menschenhandel auf dem Mittelmeer. Und das können wir nur beenden, indem wir deutlich machen, wenn du aus einem Land kommst, wo Anerkennungsquoten unter 5% sind, dann hast du keine Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland. Dafür müssen wir es aber fernhalten. Und deshalb müssen wir außerhalb der EU Verfahren durchführen, außerhalb Deutschlands Verfahren durchführen. Weil wenn sie erst mal drin sind, dann kriegen wir sie ja so schwer wieder raus, wie wir sehen. Und deshalb muss eben anders angesetzt werden. Deshalb muss mit Ländern, aus denen die Gruppen kommen, verhandelt werden, klar besprochen werden. Ihr kriegt von uns Entwicklungshilfe, aber die gibt es eben nur, wenn ihr mitwirkt. Ihr müsst eure Spitzbuben zurücknehmen, wenn die bei uns reingekommen sind.
Herr Braunstorff, das ist ja vielleicht ein Stichwort, wo Sie uns weiterhelfen können. Denn nicht zuletzt haben diese 300 Organisationen den Brief geschrieben, um ganz klar zu fordern, nehmen Sie, die Bundesregierung, Abstand von allen Gedankenspielen, Plänen, Asylverfahren auszulagern, so wie Herr Wiltsch das gerade skizziert hat, außerhalb der Europäischen Union, außerhalb Deutschlands. Da sind wir bei diesen sogenannten Drittstaaten. Warum sind Sie so entschieden gegen diese Option?
Ja, zunächst einmal, wir sind ein breites Bündnis von über 300 Organisationen, die eben ganz klar fordern, dass die Bundesregierung Abstand nimmt von diesen Auslagerungsmodellen von Asylverfahren. Und wir plädieren auch einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in denen Menschenrechte und vor allem auch die Menschenwürde weiterhin gilt und die eher eben für Schutz steht als für Auslagerung. Und das tun wir auch nicht aufgrund von irgendwelchen luftleeren Argumenten, sondern das hat ja jetzt auch die Sachverständigenanhörung im Bundesinnenministerium ergeben. Es ist eine sehr, sehr breite Fachmeinung mit sehr vielen, sehr großen Bedenken hinsichtlich dieser Auslagerungsmodelle. Und diese klare Haltung haben wir auch in diesem Brief gezeigt, dass wir eben sagen, diese Auslagerungsmodelle bringen erstmal nichts. Die abschreckende Wirkung, von der hier häufig geredet wird, ist so nicht belegbar. Was wir aber viel mehr sehen, da kann ich jetzt auch als Ärzte ohne Grenzen aus unserer Erfahrung mit anderen Auslagerungsmodellen sprechen, dass eben die Auswirkungen, die gesundheitlichen Auswirkungen, insbesondere die psychischen, in diesen Lagern, die dann irgendwo in einem Land sein sollen, sehr groß sind. Und ich glaube, das geht in der Debatte immer etwas verloren. Was macht das eigentlich mit den Menschen, die tatsächlich davon betroffen sind? Ich lade jeden ein, sich einmal auf die Gedankenreise zu begeben. Sie sind eben geflohen, eventuell in Libyen schon in einer Haftanstalt gewesen, sind dort gefoltert worden, haben dann ein Boot bestiegen, sind gerettet worden von Hilfsorganisationen wie eben zum Beispiel auch Ärzte ohne Grenzen, sind dann nach Italien gekommen, haben sie vielleicht dann nach Deutschland oder ein anderes europäisches Land durchgeschlagen, weil sie vielleicht Familie da haben, weil sie eben da einen Anschluss haben. Und dann soll ihnen gesagt werden, hören Sie mal zu, wir müssen sie leider zurückschicken, denn wir planen mit ihnen einen abschreckenden Effekt auf andere Menschen zu haben. Und was das mit Menschen macht, das können wir belegen mit medizinischen Daten, zum Beispiel auch aus UK. Vor allen Dingen die Selbstmordgedanken, die Verzweiflung ist groß bei diesen Menschen, denn sie haben jahrelang, waren zum Teil jahrelang auf der Flucht, haben schlimme Dinge erlebt und sollen jetzt in ein Land, was 6000 Kilometer weit entfernt ist, verbracht werden. Und das halten wir für zutiefst unmenschlich.
Felix Braunsdorf, der Migrationsexperte von Ärzte ohne Grenzen, hier in der Sendung Kontrovers. Thema heute: nach Afghanistan abschieben, Verfahren auslagern, Geld streichen. Was bringt mehr Schafe in der Flüchtlingspolitik? Wir diskutieren gleich nach den Nachrichten weiter mit Julian Palke, auch von Bündnis 90 Die Grünen, und mit Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Bis gleich. Nach Afghanistan abschieben, Verfahren auslagern, Geld streichen. Was bringt mehr Schärfe in der Flüchtlingspolitik? Unser Thema hier heute Vormittag in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit Klaus-Peter Wilsch von der CDU, mit Julian Palke von Bündnis 90 Die Grünen. Und gerade vor den Nachrichten hatte Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen geschildert, warum seine Organisation und viele andere sich so vehement gegen diese sogenannte Auslagerung in Drittstaaten, also in Staaten außerhalb der EU, aussprechen. Das bringt nichts, hat Herr Braunsdorf gesagt. Es hat keine abschreckende Wirkung und es sei gerade für viele Geflüchtete sehr belastend, gerade für besonders verletzliche Gruppen. Herr Wilsch, vielleicht antworten Sie dem kurz zu Beginn dieser Runde, vielleicht antworten Sie kurz auf all das, was Herr Braunsdorf gerade geltend gemacht hat.
Ja, will ich gerne tun. Herr Braunsdorf, Sie sind ja nun auch von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung beschäftigt, wenn ich es richtig weiß. Und ich frage mich, warum SPD-Ministerpräsidenten, sogar ein grüner Ministerpräsident, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 20.
Juni. Aber das ist leider falsch. Könnten Sie das bitte korrigieren?
Moment, lassen Sie es bei Warenberg.
Ja, sind Sie nicht mehr bei der Ebert-Stiftung? Das ist ja ein falscher Eintrag.
Und das haben Sie sich im Jahr verirrt.
Ah ja, gut. Sei es wie es sei, es zeigt ja was von Ihrer politischen Orientierung. Und wieso sind SPD-Ministerpräsidenten, sogar ein grüner Ministerpräsident, mit an Bord, wenn es heißt, die Regierungschefin, Chefs der Länder nehmen Sachstandsbericht zur Kenntnis zum Thema Auslagerung von Verfahren und sie bitten die Bundesregierung, darauf aufbauend konkrete Modelle zur Durchführung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten zu entwickeln. Das ist der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, nicht von CDU, CSU, sondern von allen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland, und das ist ein klarer Arbeitsauftrag. Ich bin also nicht so alleine, wie das hier in der Runde erscheint, wo wir zwei ausgesprochen Befürworter von steigenden Flüchtlingszahlen unter uns haben. Da fühle ich mich ganz wohl in der Gesellschaft, ehrlich gesagt. Und das ist einfach, weil dort der Entscheidungsdruck der bei den Kommunen ist, eben langsam auch ankommt bei den Ministerpräsidenten. Die Landräte, Oberbürgermeister stehen denen auf der Matte und sagen, es geht nicht mehr, wir kriegen die Leute nicht unter, wir haben keine Betreuungsmöglichkeiten für sie. Es kostet ein Heidengeld und überwiegend wird das Geld eben ausgegeben für Leute, die eben nicht politisch Verfolgte sind im Sinne des Asylrechts. Wenn wir das als demokratische Partei nicht lösen, dieses Problem, dann wird das uns auflösen. Bei der SPD ist es schon teilweise so eingetreten. Ich kann mich noch gut erinnern an die Lage, als wir die Republikaner in Landtagen und im Europaparlament hatten. Damals gab es auch erhebliche Auseinandersetzungen. Auch damals waren die Grünen schon im Bremserhäuschen ständig. Und dann haben wir uns geeinigt auf die Flughafenregelung und die sichere Drittstaatenregelung. Das müsste alles mal wieder richtig umgesetzt und angewendet werden. Aber damals waren dann die Republikaner weg und bei den nächsten Wahlen sind sie aus den Parlamenten rausgeflogen. Wir sehen auch in europäischen Beispielen, wenn Sie nach Dänemark oder nach Schweden schauen, dass dort sozialdemokratisch geführte Regierungen mit einer etwas strikteren Asylpolitik Erfolg haben, auch populistische Parteien zurückdrängen. Und das kann ich der Sozialdemokratie in Deutschland nur dringend empfehlen, dass sie diesen Weg der Vernunft mit uns geht.
Danke, Herr Wiltsch. Ich wollte die Gelegenheit mal nutzen. Wir hatten kürzlich den Migrationsforscher Gerald Knaus hier bei uns im Deutschlandfunk im Interview befragt, genau zu diesem Punkt, ob eine Drittstaatenregelung sinnvoll sein könnte, also das Asylverfahren auszulagern. Wir können uns mal kurz anhören, was er dazu gesagt hat.
Wir haben derzeit Modelle, die Menschenrechtsverletzungen einpreisen. Abkommen mit Libyen, mit Tunesien, wo wir sagen, wir geben euch Geld und ihr stoppt die Leute vom Abfahren. Und wie ihr das macht, ist uns egal. Und dann kommt es zu grauenhaften Menschenrechtsverletzungen. Alle Regierungen der EU, auch die Deutsche, unterstützen das derzeit. Gerade Deutschland hat ein Interesse, dass das aufhört. Dass wir stattdessen mit sicheren Drittstaaten verhandeln, wo wir Leute nur hinschicken dürfen, wenn die Menschenrechte gewahrt sind, aber dann Anreize bieten. Darum geht es natürlich. Was bieten wir den Ländern? Darüber nicht reden zu wollen, erscheint mir politisch, humanitär und auch moralisch absurd.
Herr Palke, vielleicht sagen Sie uns das. Also so wie Gerald Knaus, der Migrationsforscher, das skizziert hat. Wir können solche Verfahren überhaupt nur nutzen, wenn sichergestellt ist, dass die Menschenrechte, die Rechte der Menschen dort im vollen Umfang gewahrt sind. Warum dann nicht darüber reden und Modelle entwickeln, wie es zuletzt in den Verhandlungen mit den Ländern ja tatsächlich, wie Herr Wilsch sagt, auch als Auftrag rausgekommen ist?
Dafür muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen, woher eigentlich diese Forderung kommt oder woher auch dieser Prüfauftrag kommt, denn das war die vorherige Ministerpräsidentenkonferenz. Die hat gesagt, liebe Bundesregierung, setzt euch mal hin, führt mal ein ordentliches Prüfverfahren durch, das ist gemacht worden. Ich durfte dort zuhören, da sind fast 30 Expertinnen und Experten angehört worden aus allen möglichen Fachbereichen, Juristinnen, Wissenschaftlerinnen, Soziologinnen, Migrationswissenschaftler und so weiter. Und die überwiegende Mehrheit ist zu dem Schluss gekommen, es ist rechtlich kaum möglich, es ist praktisch nur ganz, ganz schwierig umsetzbar und es hat am Ende keinen Effekt. Herr Knaus war dort in der Minderheit, denn auch seine Stellungnahme kenne ich natürlich. Und das, wovor gewarnt wurde, neben vielen anderen Dingen, ist eben, dass man sich abhängig macht von Staaten, von denen man nicht abhängig sein möchte, möglicherweise auch von autoritären Regimen, während wir hier eigentlich gerade im Land ja endlich mal auch eine Wahrnehmung dafür haben, dass man sich von solchen Staaten auch unabhängig machen sollte, insbesondere Russland, aber auch andere. Und man muss natürlich auch immer im Blick behalten, es scheitern diese Abschiebungen am Ende vor Gericht. Denn Rishi Sunak, der britische Premier, versucht es ja gerade, diese Drittstaatsmodelle umzusetzen mit Ruanda, Menschen nach Ruanda auszufliegen. Erstmal kostet es 2 Millionen Euro pro Kopf. Und dann hat bis heute kein einziger Flieger Großbritannien verlassen. Das ist am Ende halt irgendwie keine Lösung. Also ich glaube, wir müssen mal einen anderen Blick darauf anwenden. Es ist ja nicht so, dass wir an den Außengrenzen gerade irgendwie ein rosiges humanitäres Land oder eine irgendwie Zustände hätten. Da werden Menschen verprügelt, da werden Menschen gefesselt und ausgesetzt. Erst vor ein paar Tagen gab es Berichte über die griechische Küstenwache. Und ich glaube, wir müssen uns schon auch mal darüber Gedanken machen, wie wir die Nachbarländer von Krisen und Kriegsregionen unterstützen. Denn wir wissen, die allermeisten Menschen wollen nicht weit fliehen. Die wollen in die Nachbarregion und dort am liebsten bleiben, bis die Lage im Heimatland wieder sicher ist. Und dazu zählt auch die oft gescholtene, aber ich glaube sehr sinnvolle, einerseits humanitäre Hilfe, andererseits auch die Entwicklungszusammenarbeit, um eben dort Zustände zu schaffen. Und dann schafft man es auch tatsächlich über eine lange Frist, sehr menschenwürdig dafür zu sorgen, dass sich weniger Menschen auch gerade auf eine tödliche und gefährliche Fluchtroute machen.
Machen wir an dieser Stelle einen Punkt für den Moment jedenfalls, denn Frau Große ist in Hamburg in der Leitung und sie soll auch die Gelegenheit haben, sich zu Wort zu melden. Hallo Frau Große, danke für die Geduld.
Moin, moin.
Moin.
Ich würde gerne anschließen an das, was der Gerald Knaus gerade gesagt hat, weil ich mich total darüber aufrege, wie man auch nur daran denken kann, Menschen in Länder abzuschieben, in deren Rechtssystem wir überhaupt nicht vertrauen. Wir haben ein gutes Rechtssystem. Warum können wir nicht Straftäter mit unserem Rechtssystem behandeln sozusagen und auch bestrafen in dem Fall, dass es nötig ist? Das verstehe ich überhaupt nicht. Und ich kann diese Leute nicht mehr hören, die in so einem Wohlstandskomfort aufgewachsen sind, hier in Sicherheit ihr ganzes Leben verbracht haben, keine Ahnung von existenzieller Not haben und Leute in solche Situationen bringen wollen. Das finde ich so zynisch und abstoßend, wirklich. Und als Gedanke mal, um sich das klar zu machen, diese Idee überhaupt von Abschiebung dauernd zu reden, also weg mit den Leuten. Wir haben, das Bundeskriminalamt hat gerade das Lagebild der häuslichen Gewalt veröffentlicht. 200.000 von diesen sauberen deutschen Männern haben zu Hause ihre Frauen krankenhausreif geprügelt oder zu Tode geprügelt. Sollen wir die auch alle abschieben?
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gern, Frau Große. Möchte jemand in der Runde darauf eingehen?
Herr Parkel? Ja, ich glaube, die Diskussion führt uns nicht weiter. Ich glaube, die Diskussion führt uns nicht weiter. Es ist doch, hat ja nichts miteinander zu tun. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Frauen verprügelt werden. Also weder hier noch sonst wo in der Welt. Aber was das jetzt miteinander zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich warte nach wie vor, auch gerade von Herrn Palke, auf Rezepte, wie wir denn die Zahlen runterkriegen und wie wir die Situation beenden, dieser Überanspruchung unserer Sozialsysteme und unserer kommunalen Infrastruktur. Ich höre von ihm nur Vorschläge, wie wir immer noch mehr werden.
Vielleicht könnte ich hier mich einschalten. Das ist finde ich, immer eine, ja, also wir befinden uns ein bisschen in einer Politiksimulation hier in Deutschland. Also wir haben ein Problem, Menschen flüchten weltweit. Es gibt Krisenhotspots. Wir sehen das in unserer täglichen Arbeit, wie es den Menschen geht. Und sie haben häufig sehr gute Gründe, auch international zu fliehen. Die meisten fliehen aber weiterhin nur innerhalb ihres Heimatlandes. So, das heißt, wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir immer, wenn wir Kriege und Konflikte haben, dass wir steigende Fluchtzahlen haben. Das ist einfach, ich will nicht sagen ein Naturgesetz, aber es ist einfach eine sehr feste Kausalität. Und die Überlegungen jetzt immer wieder mit innenpolitischen, mit ordnungspolitischen Maßnahmen diese Zahlen zu senken, das ist einfach ein Irrglaube. Und da, glaube ich, kann man nochmal auch auf die vielen Gutachten in der Anhörungsserie verweisen, die das sehr, sehr deutlich machen, dass eben diese Auslagerungsdebatte prinzipiell eine Scheindebatte ist und die eigentlichen Lösungen eigentlich darauf liegen, die dicken Bretter zu bohren, nämlich mehr Diplomatie einzusetzen, um zum Beispiel diesen Bürgerkrieg in Sudan zu bekämpfen, mehr humanitäre Hilfe aufzusetzen und nicht Mittel zu streichen, wie es ja gerade eher der Weg ist. Das wären eigentlich, oder auch mehr Fluchtwege entlang, meinetwegen auch in den Aufnahmeländern, die um Krisen und Konflikte herumliegen. Aber was auf keinen Fall der richtige Weg ist, ist hier mit härteren Schrauben versuchen abzuschrecken. Abzuschrecken führt meistens immer nur zu mehr Gewalt, auch an den europäischen Außengrenzen. Das sehen wir auch in unserer täglichen Arbeit, Pushbacks, all die Sachen, die wir in den Medien sehen. Und davor warne ich einfach, weil man mit diesen Mitteln eben nicht die Probleme löst, die eigentlich auf internationaler Ebene gelöst werden müssten, sondern den Menschen auch suggeriert, dass wir hier mit Asylsystem an den Stellschrauben abschrecken können und Menschen dann nicht mehr hierher kommen. Das halte ich für eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich würde da eher plädieren, dass wir wieder zu einer Versachlichung auch der Debatte kommen, was tatsächlich wirkt und eher eine evidenzbasierte Politik anstreben und nicht der, der am lautesten im Diskurs schreit, hat recht. Das muss man auch mal sagen.
Sind Sie der Auffassung, dass die sozialdemokratisch geführten Regierungen in Schweden und Dänemark gescheitert sind mit ihrer Neujustierung der Asylpolitik?
Ich nehme prinzipiell, vielleicht kann ich das nochmal klarstellen, Ärzte ohne Grenzen ist eine unabhängige humanitäre Organisation, den humanitären Prinzipien verpflichtet, Neutralität, Unabhängigkeit, Überparteilichkeit. Wir kommentieren generell keine parteipolitischen Strategien. Wir konzentrieren uns auf die Menschen in Not weltweit und die Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen.
Ich würde Frau Große vielleicht noch eine Antwort zu geben.
Gerne, Packe.
Also das Vertrauen in Rechtssysteme in Staaten, die vielleicht auch ein zweifelhaftes demokratisches System haben. Ich würde da ein Fragezeichen hintermachen. Aber wir müssen uns ja, glaube ich, einerseits überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um? Einerseits, wenn Menschen hier Straftaten begehen, aber wie gehen wir auch damit um, um es zu verhindern? Und ich glaube, wir müssen auch bei der Bekämpfung eines radikalen Islam, aber wir müssen auch bei der Bekämpfung von Radikalismus grundsätzlich, glaube ich, mal neue Wege beschreiten, damit wir überhaupt an den Punkt kommen, vorher tätig zu werden und nicht immer nur im Nachhinein reaktiv, denn das schützt ja irgendwie niemanden. Und dazu können wegen uns gerne auch ein rechtssicherer Einsatz, also dafür brauchst du nochmal eine gesetzliche Regelung, aber von V-Leuten beispielsweise zählen. Dazu müssen wir die Geldflüsse von Organisationen und Einzelpersonen überwachen, die sich in diesem Spektrum befinden. Das wäre ganz konkret, damit wir verhindern, dass wir über Abschiebung reden, nachdem ein Polizist ermordet wurde. Und das Zweite, wir reden sehr viel über die Überforderung von Kommunen. Absolut. Und ich will das gar nicht von der Hand wischen. Ich erlebe das auch. Das ist nicht flächendeckend. Das ist sehr unterschiedlich in Deutschland verteilt. Aber zum einen sind die Kommunen überfordert wegen Geflüchteten aus der Ukraine. Und ich gebe denen ausdrücklich nicht die Schuld, denn die fliehen vor Putins Bomben und das tun sie aus gutem Grund. Und deswegen stehen wir an der Seite dieses Landes und jeder einzelnen Person, die dieses Land verlässt. Aber wir haben eben auch viele Menschen, die im Moment nicht arbeiten dürfen. Die sind verdammt zum Nichtstun, weil wir sie nicht arbeiten lassen. Und ich glaube, diese Arbeitsverbote abzuschaffen, das ist auch etwas, wo wir der deutschen Wirtschaft einen großen Gefallen mit tun würden. Das fordert auch Marcel Fratscher. Marcel Fratscher, renommierter Ökonom, rechnet vor, wir brauchen 400.000 Menschen pro Jahr, die hierher kommen. Da reden wir nicht nur über Fachkräfte. Mittlerweile sagen viele, wir brauchen einfach Arbeitskräfte. Und diese Arbeitsverbote mal abzuschaffen, das wäre ein Schritt, denn das entlastet am Ende auch die Kommunen. Die Menschen sind nicht mehr auf Leistung angewiesen, die Kommunen müssen sich nicht mehr darum kümmern und die Personen zahlen am Ende in unser Rentensystem ein. Und gerade viele junge Menschen machen sich natürlich schon große Sorgen um das System und dass sie im Alter überhaupt noch irgendwie eine Altersversorgung haben. Das würde tatsächlich, glaube ich, mehrere Probleme auf einmal lösen und wäre für alle Beteiligten eine Win-Win-Win-Situation, um auch einfach sehr akut die Kommunen und die Landkreise und die Bundesländer zu entlasten.
Herr Park, ich kann Sie da vielleicht gerade nochmal updaten. Sie wissen vielleicht, dass die Ukrainer alle arbeiten dürfen. In Deutschland arbeiten von den Ukrainern, die hier sind, nur 20%. In Dänemark sind es 80. In anderen Ländern ähnlich hohe Zahlen. Polen ebenfalls sehr hoch. Und um die Größenordnung auch mal klar zu machen, mal ein kleines Beispiel wieder von meinem Landkreis, wo ich Verantwortung trage. Wir haben jetzt im ersten Quartal 141 Asylbewerber und 124 sonstige Personen, oder die sonstigen Personen fallen die Ukrainer. Also es ist eine überwiegende Zahl anderer Asylbewerber, die zu uns kommen. Und insofern passt Ihre Argumentation nicht mit der Wirklichkeit zusammen.
Wir können gleich zurückkommen auf diesen spannenden Punkt, Klaus-Peter. Jakob meldet sich aus Frankfurt am Main. Jetzt sind Sie dran. Herr Jakob, danke.
Ja, guten Tag. Und zwar folgendes. Es gibt ja jetzt diese Modelle, die auch von der EU und Bundesregierung forciert werden. Zum Beispiel die Lager an den Außengrenzen. Die werden ja in Griechenland schon gebaut. Und meiner Meinung nach wird das nicht viel helfen, weil die Schleuser sind ja hochprofessionell und werden sich darauf einstellen. Jeder, der diese Lager betritt, wird wahrscheinlich keine Dokumente besitzen, keine Personaldokumente. Und am Ende werden sich die Lager füllen. Die Passbeschaffung ist sehr schwierig und würde sehr lange dauern und in den meisten Fällen wahrscheinlich erfolglos. Die Lager sind voll, dann werden die Schleusen immer wieder geöffnet, die Personen reisen ein und werden sich in erster Linie natürlich nach Mitteleuropa, also nach Deutschland, Niederlande und so weiter begeben. Also dieses Modell, das dürfte scheitern.
Das ist, damit sagen Sie uns, Herr Jakob, nur, dass wir das richtig verstehen. Sie sagen uns, in Ihren Augen wird dieses ganze schwer errungene Kompromisspaket auf europäischer Ebene, dass diese Prüfung entlang oder außerhalb der Außengrenzen ja als festen Bestandteil vorsieht, das wird nicht das bringen, was sich viele davon versprechen.
Genau, das wird scheitern. Und auch was immer als Ruanda-Modell, also auch hier Thema ist,
ja.
Das wird, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Wenn dort jemand abgelehnt wird, was passiert dann mit der Person? Normalerweise, wenn ein Asylbewerber in Deutschland ist, der wird ja dann auch versorgt. Und wenn man mal das britische Modell nimmt, die Person, die anerkannt ist, soll auch in Ruanda bleiben. Ja, dann frage ich mich, was passiert dann mit der Person?
Die bekommt dort einen dauerhaften, sicheren Aufenthaltsstatus. So habe ich das Modell verstanden.
Ja, genau. Und das würde ja bedeuten, dass Deutschland oder andere Länder der Europäischen Union bezahlen dort einen lebenslangen Urlaub. Ja, mit medizinischer Versorgung, mit Geld, ein Handgeld oder Sozialhilfe. Das kann ja wohl auch nicht im Interesse sein der deutschen Bevölkerung. Angedacht ist ja, dass die Zahlen sinken. Und die Zahlen können nur sinken, wenn man tatsächlich was in Angriff nimmt. Zum Beispiel, indem man... oder anders ausgedrückt, was ich machen würde, ich würde das Asylbundesamt, in dem ich selber mal gearbeitet habe, das würde ich schließen und überhaupt keine Asylverfahren mehr in dem Stil durchführen, sondern wenn jemand tatsächlich politisch verfolgt ist, dann meistens ist es so, dass die NGOs oder Amnesty International die Person kennen. Dann können die nach Deutschland reisen, werden hier aufgenommen und nicht jeder, der hierher will, kann hier bleiben. Also das halte ich für abwegig. Außerdem dieses Verfahren, wie es im Asylbundesamt durchgeführt wird, mittels dieser Einzelentscheider, das halte ich für sehr problematisch.
Okay.
Ich kenne Fälle, wo Brüder zum Beispiel...
Ja.
Asyl beantragt haben, der eine kommt zu dem einen Entscheider, wird abgelehnt, der andere kommt zum anderen Entscheider und wird anerkannt und das genau bei den identischen Vorbringen von Asylgründen.
Herr Jakob, ich glaube, wir können jetzt auf Einzelfälle hier leider wirklich nicht eingehen. Danke für Ihren Einblick. Sie haben selbst im Bundesamt gearbeitet. Danke also, dass Sie uns angerufen haben. Herr Wilczy, ich will es nochmal in Ihre Richtung weiterreichen. Es ist ja nicht nur Herr Jakob, der Zweifel hat, sondern eben auch bei dieser Expertenanhörung der 28 Fachleute waren viele skeptisch. Ist dann Ihre Schlussfolgerung daraus, lasst uns nicht beeindrucken von dieser Skepsis, von den Zweifeln, sondern lasst uns einfach nach Wegen suchen, wie man das im Sinne von Gerald Knaus, so habe ich ihn verstanden, wie man das eben hinbekommt als eine Option, um die Zahlen nach unten zu bekommen.
Ja, genau. Das ist einer der Punkte, den es braucht. Natürlich ist Ziel dabei, generell die Zahlen runterzubringen, logisch. Und ein zweiter Punkt ist, eben ist ja gesagt worden vom Hörer, dass die natürlich dann nach Mitteleuropa, nach Deutschland kommen wollen, wenn die Lager zu voll sind in Griechenland. Warum ist das denn so? Weil es hier eben einen Haufen Geld gibt und das auch noch bar auf die Hand. Jetzt ist endlich der Widerstand der Grünen da offenbar in der Bundesregierung überwunden worden und es gibt die Einigung bundesweit auf ein System der Bezahlung der Karten, dass man eben nicht mehr Bargeld da unbegrenzt in die Hand gibt, sondern mit Einschränkungen der Warengruppen und Ähnlichem und des räumlichen Geltungsbereiches Bezahlkarten einführt. Da warten wir händeringend drauf. Es gibt ja einige Landkreise in Thüringen, die das bereits erfolgreich umgesetzt haben. Erfolgreich deshalb, weil eben wirklich die Zahl derjenigen, die dann da in der Versorgung sind, durch den Landkreis zurückgegangen ist. Das war ein Bündel an Maßnahmen eben. Ja. Und eines davon ist diese Prüfung, wie sie jetzt in der MPK zugesagt worden ist, auf Bitte der 16 Regierungschefs, Chefinnen und Chefs der Bundesländer.
Herr Wilsch, sagen Sie uns, bevor wir wieder Nachrichten haben und dann noch eine letzte Runde der Debatte vielleicht als Brücke dorthin, was Sie von dem Vorschlag, von der Forderung vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in diesem Zusammenhang brauchen. Also, dass der Grundsatz gelten solle, mehr als 2 Jahre nach Kriegsbeginn, muss die Arbeitsaufnahme in Deutschland erfolgen seitens der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder sie müssen in sichere Gebiete der Westukraine zurückkehren. Sagen Sie uns kurz, was Sie davon halten, dann können wir nach den Nachrichten darüber diskutieren.
Ja, da können wir auch noch gerne zukommen. Also ich habe, als die Ukrainer hier ankamen, nachdem Putin das Land mit dem Krieg überzogen hat, am 24. Oktober 2022, sind ja mit offenen Armen in Privatunterkünften und so aufgenommen worden. Da kamen natürlich Männer, die haben ihre Frauen und Kinder und die Alten gebracht und sind zurückgefahren an die Front und haben dort gekämpft in ihrem Land. Und dass jeder da ein Herz für hat und sagt, da müssen wir helfen, ist ja völlig klar. Und dass wir diese Situation haben, dass sie am ersten Tag früher Grundsicherung und danach Einführung Bürgergeld eben bekommen, ist der Verwaltungsvereinfachung geschuldet gewesen damals. Das können wir gerne noch vertiefen, dann nach der Nachrichtenunterbrechung. Ich höre, die Musik kommt, wird genau schon eingespielt.
So machen wir es.
Ist ein bisschen zu kurz.
Genau. Bis dann. Bis gleich. Klaus-Peter Wilsch war das von der CDU. Er diskutiert heute Vormittag mit uns, ebenso wie Julian Palke von Bündnis 90 Die Grünen und Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen. Gleich nach den Nachrichten gibt es noch Gelegenheit, das weiter zu vertiefen. Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Nach Afghanistan abschieben, Verfahren auslagern, Geld streichen. Was bringt mehr Schärfe in der Flüchtlingspolitik? Das Thema hier in Kontrovers an diesem Montagvormittag. Wir diskutieren mit Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen, mit dem grünen Politiker Julian Palke und mit Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Und der hatte zuletzt begonnen zu erklären, was er von dem Vorschlag, von der Forderung von Alexander Dobrindt hält, dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, der am Wochenende der Bild-Zeitung gesagt hat, dass er vorschlägt, dass er fordert, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die mehr als 2 Jahre nach Kriegsbeginn hier keine Arbeit gefunden haben, dass die zurückgeschickt werden in das, was er sichere Gebiete in der Westukraine nennt. Herr Wilsch, Sie hatten von den offenen Armen gesprochen nach dem 24. Februar 2022, nach Beginn von Russlands Angriffskrieg auf die gesamte Ukraine. Was ist jetzt anders?
Nein, die Lage ist natürlich für die Ukrainer in den Kriegsgebieten nicht anders. Und insofern, ich werde die Gelegenheit nehmen, mit dem Alexander Dobrindt selbst darüber zu sprechen, morgen in der Fraktion, wie er sich das genau vorstellt. Ich bin mir sicher, er meint nicht, dass wir jetzt Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern müssen. Das ist ja das Letzte, was die Kinder und dann haben an Familie. Der Vater ist vielleicht gefallen oder ist an der Front. Und dass dort jetzt keine Zwangsmaßnahmen angewendet werden, erscheint mir selbstredend. Aber was wir ja schon von verschiedenen Punkten, von Seiten auch vorgebracht haben, ist, dass dieser Automatismus, der zur Verwaltungsvereinfachung, wie ich ja eben schon sagte, eingeführt worden ist, sofort ins Bürgergeld rein, drüber nachgedacht werden muss, ob das so weitergeht. Natürlich ist jede einzelne unserer Zuwendung bedürftig, aber nicht unbedingt in finanzieller Art. Es gibt ja nur noch wohlhabende und reiche Ukrainer. Also wenn man Überprüfungen macht, Vermögensüberprüfungen oder Ähnliches, dann halte ich das schon für angemessen. Aber Ich denke, wir sind, ich habe ja eben die Zahlen gemacht, genannt, das ist weit weniger als die Hälfte. Das ist ein Nebengleis, der da jetzt aufgemacht wird. Und das wird uns in den großen Themen nicht weiter. Das Hauptproblem sind nach wie vor Gruppen, die auch in der Kriminalitätsstatistik immer stärker auftauchen. Der Zuwachs an ausländischen Straftätern mit Migrationswurzeln Straftätern ist beachtlich, gerade bei Messerdelikten, bei Gewaltdelikten. Und dann müssen die Bürger endlich sehen, dass was geschieht in diesem Land und dass dort wirklich durchgegriffen wird. Und dass wir uns auch eben nicht mehr einfach so zu sagen, das Land freigeben nach dem Motto, du kannst hier umsonst leben, du kriegst einen Haufen Geld jeden Monat, verdienst so viel, wie du dann ansonsten ein Jahr nicht verdienst in deinem Land, wo du herkommst, hast du hier in einem Monat, wenn du dann Bescheid kriegst, das kann so nicht weitergehen und da muss dringend Abhilfe geschaffen werden und ich hoffe, dass da die Bundesregierung sich endlich jetzt auch richtig.
Punkt angekommen, Herr Wild. Ich habe auch verstanden, dass Sie noch ein paar Rückfragen an Alexander Dobrindt haben, was jetzt seinen konkreten Vorschlag vom Wochenende angeht, mehr als zweieinhalb Jahre nach Kriegsbeginn. Wir haben eine WhatsApp von Walter Engelbert bekommen, der schreibt uns, ich möchte die Forderung des CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt aufgreifen, ukrainische Flüchtlinge in den, Zitat, sicheren Westen der Ukraine abzuschieben, wenn sie bei uns keine Arbeit aufnehmen. Dazu möchte ich anmerken, dass es sich bei den meisten ukrainischen Flüchtlingen um Frauen und Kinder handelt und es mittlerweile keine sicheren Gebiete in der Ukraine mehr gibt, auch nicht im Westen. Ausrufezeichen, solche Forderungen sind einer deutschen Volkspartei nicht würdig und passen eher in die antidemokratische und russlandhörige AfD. Herr Palke, was haben Sie gedacht, was geht Ihnen durch den Kopf, seit der CSU-Landesvorsitzende diesen Stein ins Wasser geworfen hat?
Na, ich finde es erstmal bemerkenswert, dass es ja auch in der Union dazu gerade irgendwie keine Einigkeit zu geben scheint. Und ich glaube, auch darüber werden mit Sicherheit nochmal irgendwie ein bisschen Diskussion brauchen. Und ich nehme das natürlich mit Freude zur Kenntnis, dass nicht alle das so sehen. Aber ich finde es ehrlich sehr bedenklich und es macht mir große Sorgen, wenn die Union die Solidarität mit der Ukraine und den Menschen aus der Ukraine so massiv angreift und das ausgerechnet nach den Europawahlen und vor den Wahlen, den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wir haben alle noch die Bilder im Blick aus der Ukraine. Eine zerbombte Kirche, wo Kinder drin waren. Die Bilder aus Bucha, das ist uns alles sehr haften geblieben und hat dafür gesorgt, dass wir dieses Land bisher sehr stark unterstützt haben und uns auch weiterhin massiv unterstützen müssen. Und das war ja auch die Konsequenz für den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz kurz nach dem Angriffskrieg, wo man sich explizit dafür ausgesprochen hat, diesen Menschen sofort Bürgergeld zu gewähren. Und es war auch Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, die sich mit vielen anderen dafür eingesetzt hat, dass es die Massenzustromsrichtlinie das allererste Mal in der EU-Geschichte überhaupt aktiviert wurde. Und ich glaube, wir müssen dann auch schon sehen, was passieren würde, wenn man ukrainische Geflüchtete dann aus diesem Bürgergeldbezug rausnimmt, denn dann müssten alle einen Asylantrag stellen, der einzeln beschieden werden müsste in einem wahrscheinlich Eilverfahren. Das wären seit Beginn des Krieges weit über 1 Million Anträge. Das hätte tatsächlich unser System sehr lahmgelegt und ich kann wirklich nur davor warnen, diese Diskussion weiter zu treiben. Denn am Ende macht man damit, wie es auch gerade der Hörer gesagt hat, den Job von Putin. Der möchte, dass die Solidarität mit der Ukraine bröckelt. Und ich wünsche mir sehr, dass die Union da weiterhin ganz stabil an der Seite der demokratischen Parteien, an der Seite der Ukraine steht.
Herr Palke, da möchte ich immer vorlesen, was André Machon uns schreibt. Herr Wilsch, gleich eine Sekunde. Migrationsabwehr ist das Kernthema der AfD. Es ist bedauerlich, dass die es schaffen, den Diskurs zu diktieren und andere Parteien dieses populistische Spiel mitspielen. Das macht die AfD immer größer. Und dann kommt eine Einschränkung, wenn man so will, dass ukrainische Flüchtlinge mehr Geld bekommen als andere, finde ich allerdings ungerecht. Was sagen Sie allen, die sagen, das ist eine Ungleichbehandlung und die das so sehen wie Herr Machon?
Naja, es war eine sehr schnelle Verfahrensvereinfachung, die wir damit erreicht haben. Und es sichert Menschen, von denen wir zu 99,9% davon ausgehen können, dass sie verfolgt sind und in Gefahr sind, hier erstmal das Auskommen. Und so viel mehr Geld ist es am Ende gar nicht. Dafür erspart es uns aber massiv viel Bürokratie. Wir müssen die Ausländerbehörden nicht weiter ausbauen. Wir müssen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht weiter ausbauen. Deshalb ist das am Ende, glaube ich, eine Rechnung, die ich so nicht aufmachen würde und auch da keine Neiddebatte zulassen würde. Denn am Ende, es ist nicht besonders viel Geld, um in Deutschland auch mit gestiegenen Preisen gerade zurechtzukommen. Und wenn Menschen Schutz brauchen, dann müssen die hier auch von irgendwas leben. Und daraus ist eben nun mal dieses Verfahren entstanden, wie wir es jetzt haben. Und ich glaube, das umzustellen wäre ein massiver Kraftakt, den wir einfach gerade nicht vollziehen sollten.
Herr Wilsch, welche Rechnung machen Sie auf?
Naja, das ist gerade ein großer Unterschied zwischen Herrn Paragu und mir. Wir sind als Union vom ersten Tag an sehr solidarisch mit der Ukraine. Friedrich Merz war zum Besuch dort, bevor der Kanzler sich auf die Reise gemacht hat. Und wir haben auch mit den westlichen Partnern auf Gesprächsebene, ob das mit Macron oder auch in den USA war, immer wieder deutlich gemacht, dass wir uns hier nachhaltig einsetzen dafür, dass wir es nicht zulassen, dass Putin hier Land nimmt im Stile der Eroberungskriege des 20. Jahrhunderts, sondern dass da die Wertegemeinschaft des Westens ihm widerstehen muss und eben den Ukrainern, die Ukrainern ermächtigen, ertüchtigen muss, sich da auch behaupten zu können militärisch. Und da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Was das andere anbelangt, ist richtig die Darstellung. Das habe ich ja selbst auch gesagt, dass wir am Anfang eben aus Verfahrensvereinfachungsgründen, weil eine sehr große Zahl auf einen Schlag kam, gesagt haben, dass uns die so behandeln, dass unsere örtlichen Behörden nicht überlastet werden durch die Vielzahl der Überprüfungsnotwendigkeit von Anträgen. Aber je länger der Krieg dauert, umso stärker muss man natürlich auch die Frage stellen und auch gegebenenfalls beantworten, ob man nicht zu geregelten Verfahren, die es sonst eben auch gibt, zurückkommen kann. Ich habe, wie gesagt, überhaupt kein Verständnis, wenn man auf Mütter mit ihren Kindern zieht, die sich aus der Kriegsgefahr herausgeschafft haben. Und es gibt aber natürlich auch Erzählungen, das ist anekdotisch, von jungen Männern, die hier sind. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, ich frage immer, warum er hier ist und nicht dient in seinem Land, denn wir können ja nicht zulassen, dass sich da welche sozusagen der Wehrpflicht entziehen. Und da gibt es aber auch häufig Gründe, ausgemustert oder aus einem anderen Grund, rechtlichen Grund, nicht herangezogen und so weiter. Da muss man schon im Einzelfall dann überprüfen, da kann man keine Pauschalurteile machen.
Und das verstehe ich dann richtig, Herr Wilsch, dass Sie sagen, man muss schon das im Auge behalten, auch je länger der Beginn dieses umfassenden Krieges von Russlands Seite zurückliegt. Aber Sie wollen jetzt keine scharfe Zäsur, so habe ich Sie verstanden, dass man sagt, so ab Tag X sollen alle, die aus der Ukraine zu uns fliehen, in das Asylverfahren gehen und nicht automatisch sozusagen auf diese Ebene Bürgergeld.
Naja, man wird schon dann irgendwie einen Stichtag machen müssen, wenn man sich darauf verständigt, das so zu machen. Das müssen die Länder miteinander auch abstimmen. Das ist ja, kann ja nicht vom Zufall abhängen, in welchem Land nun der Bus landet oder der PKW eben anlandet. Das muss schon in der Ministerpräsidentenkonferenz auch besprochen werden, das weitere Vorgehen. Genauso wie das jetzt, dieses vereinfachte Verfahren, gleich Bürgergeld, ja auch beim Minister und dem Ministerpräsidenten besprochen worden ist. Die Kommunen und ja die Länder und die ihnen zugehörigen Kommunen haben nun mal den höchsten Anteil der öffentlichen Verwaltung in Deutschland. Das ist auch gut so.
Herr Palke hat ja jetzt auch gesagt, also das, was das Geld angeht, ist der Unterschied gar nicht so groß, gemessen an den Vorteilen, die es in der Verwaltung gibt, dass sich das Bundesamt jetzt nicht mit Hunderttausenden von Asylanträgen beschäftigen müsste. Auch möglicherweise mit Blick auf die Frage, wann die Menschen Arbeit finden können bei uns. Da bietet eben das Bürgergeld, das sagt ja auch der Arbeitsminister immer wieder, da bietet eben das Bürgergeld viel mehr Möglichkeiten, die Menschen zu fördern, damit sie möglichst dann eine Arbeit finden, die auch ihrer Qualifikation entspricht.
Ja, das ist aber jetzt, das ist ja kein spezifisch ukrainisches Problem. Das Bürgergeld ist natürlich zu hoch in Deutschland, als dass wirklich ein Interesse da wäre, geringer vergütete Jobs anzunehmen. Also wenn sie da knapp über der Mindestlohngrenze einen Job angeboten bekommen und sich dann mit zwei Kindern oder so vielleicht ausrechnen können, dass sie dann im Monat 30, 40 Euro mehr haben, da ist natürlich durchaus nachvollziehbar, wenn dann Leute sagen, na, dafür stehe ich nicht auf. Und deshalb muss da gerade sehr grundsätzlich rangegangen werden ans Bürgergeld, wenn wir eine Mehrheit bekommen, wenn wir es wieder abschaffen. Denn der vordere Teil ist völlig unter den Tisch gefallen bei diesem Konzept. Ich habe gerade wieder Gespräche gehabt mit Hoteliers und Gastronomen, die mir berichtet haben, wir haben so extra vom Kreis aus so ein Meeting, so eine Runde gemacht, so eine Jobbörse, wo wir gezielt die Bürgergeldempfänger hinzugebeten haben, eingeladen haben. Und die Rückmeldung war, ja, ein paar ganz interessante Gespräche geführt, aber wenn man dann ausgerechnet hat, was sie verdienen, haben sie gesagt, nee, für das Geld lohnt es sich ja gar nicht zu arbeiten. Da gehe ich vielleicht hin, nebenher noch was schwarz machen und dann komme ich nicht.
Also Ihr Thema ist eher Lohnabstandsgebot und die Frage, welches Niveau hat das Bürgergeld als jetzt der Blick auf die Geflüchteten tatsächlich aus der Ukraine?
Ganz genau, ja.
Und Herr Palke?
Dort ist das genauso ein Hindernis wie auch bei deutschen Bürgergeldempfängern. Das waren jetzt gezielt Ukrainer und auch Asylbewerber, die wir dort angesprochen haben, solche eben mit Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnis. Und da waren die Ergebnisse eben ernüchternd, was die Rückmeldelage durch unsere Gastrobetriebe anbelangt.
Herr Palke, ist das ein Thema, das ist jetzt nur angrenzend zu unserem unmittelbaren Diskussionsthema heute, aber es spielt ja trotzdem eine Rolle in dieser Diskussion, also das Verhältnis zwischen Bürgergeld und die Höhe des Bürgergeldes. Wie stehen Sie dazu?
Damit haben sich ja auch Ökonomen beschäftigt und sehr umfangreich durchgerechnet, wie viel jemand mit Bürgergeld auch eine Familie bekommt und wie viel man bekommt, wenn man eine Tätigkeit ausübt. Und es ist immer deutlich mehr, es sind immer 20-30% mehr und am Ende lohnt sich das schon sehr. Und ich finde das Beispiel sehr schön von Herrn Wiltsch. Da werden wir uns heute sogar noch einig, nämlich mit den Gastronomen. Das ist bei mir zu Hause nicht anders. Auch da haben wir Gastronomen, die sehr händeringend, wir sind eine sehr touristische Region an der Nordseeküste, händeringend Leute brauchen. Und da waren Gastronomen, mit denen habe ich auch gesprochen, die waren im Kontakt mit Menschen, die aus Afghanistan geflohen sind, die aber einfach noch nicht arbeiten durften. Die Geflüchteten haben gesagt, wir wollen aber, in der Gastronomie gesagt, ich brauche jemanden, der die Teller rausbringt. Kommen wir da irgendwie zusammen? Am Ende gab es keinen Weg, um das auf die Schnelle zu realisieren. Und das ist ja eben das, was auch viele Ökonomen im Moment sagen. Wir brauchen Menschen, die hier einen Job annehmen. Die meisten neuen Jobs, die geschaffen worden sind, sind von Menschen mit Migrationsgeschichte. Nicht nur Flucht, aber Migrationsgeschichte angenommen worden. Und das wird für dieses Land immer ein immer größerer Wirtschaftsfaktor. Umgekehrt, die größte Gefahr für die deutsche Wirtschaft, die wächst eben aus dem Mangel an Arbeitskräften. Und da reden wir eben nicht nur über den geflüchteten Ingenieur aus Syrien, sondern da reden wir über alle möglichen Jobs. Auch sehr viele einfache Tätigkeiten, für die man vielleicht keine lange Ausbildung braucht. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, wie wir ganz praktisch auch eine Entlastung bringen können. Denn dann muss nämlich nur noch einmal die Arbeitserlaubnis erteilt werden oder sie ist einfach per Gesetz erteilt. Und ab dann sind die Menschen raus. Aus jedem Bezug, bekommen kein Geld mehr von den Ämtern, weil sie nicht mehr darauf angewiesen sind. Und ja, leisten am Ende eben auch einen Beitrag in die Sozialsysteme, in das Rentensystem und zahlen natürlich auch Steuern. Und auch das ist eine Logik, finde ich, die man nicht ganz außer Acht lassen darf und wie man sehr schnell, effektiv und vor allem pragmatisch, ohne irgendwie eine heißgedrehte Debatte, gerade eine sehr wirksame Entlastung herbeiführen könnte.
Ari Strien schreibt uns eine Mail. Er schreibt, ich bin erstaunt, dass so viel über das Abschieben von kriminellen Geflüchteten gesprochen wird. Handelt es sich dabei nicht um eine vergleichsweise marginale Anzahl von Menschen? Herr Wiltsch, ich wollte Sie das nochmal fragen, weil es ja tatsächlich ein bisschen der Eindruck entsteht, es gibt jetzt verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen und man kann sich vielleicht vor Augen führen, dass dieses spezielle Thema, also Menschen, die hier straffällig werden, die zu Haftstrafen verurteilt wurden, die Gewalttaten begangen haben, dass es sich dabei vergleichsweise um eine kleine Zahl handelt, wenn wir Ihr Ziel ernst nehmen, weil Sie ja sagen, die Zahlen müssen insgesamt substanziell runter. Hilft das uns weiter?
Ja, die haben natürlich eine hohe Symbolkraft und ziemliche mediale Beachtung. Wenn also der Kanzler sich hinstellt und sagt, wir müssen da jetzt massiv abschieben und es passiert nichts hinterher. Diese Wirkung ist natürlich verheerend. Und ich finde, da kann es gar kein Nachdenken drüber geben. Wer sich hier nicht benimmt, wie es gehört, der gehört wieder raus. Das ist doch ganz einfach eigentlich. Wird doch jeder zu Hause auch so machen. Also ich habe hier ein ganz freundliches Haus, aber wenn sich einer daneben benimmt, dann kriegt er die Tür gewiesen. Und so müssen wir das auch als Staat machen. Das ist manchmal gar nicht so kompliziert, sondern wenn man es so macht wie zu Hause, dann funktioniert es.
Aber wir müssen doch eigentlich dahin kommen, dass wir Straftaten verhindern, dass wir verhindern, dass Organisationen Zulauf bekommen. Und da geht es nicht nur um Geflüchtete. Wir haben gerade ein Verfahren, das sind Menschen, die hergekommen sind, die Anschläge geplant hatten, ganz real, die Gott sei Dank von unseren Sicherheitsbehörden aufgedeckt werden konnten. Und das eben nur durch umfassende Prävention. Ich glaube, das müssen wir an vielen anderen Stellen auch leisten können. Dafür brauchen wir ein besser ausgestattetes Sicherheitssystem durch unsere Sicherheitsbehörden, aber auch klar geregelte Befugnisse dafür und nicht eine Debatte über Scheinlösungen, nachdem eine Straftat begangen worden ist. Das löst am Ende überhaupt gar kein Problem und lenkt am Ende, finde ich, total ab und suggeriert, Politik würde da gerade irgendwie etwas tun, was aber gar keine Lösung ist. Und ich finde, so ehrlich muss Politik in Zeiten des Populismus auch sein, dass man nicht Dinge verspricht, die wir, und mit wir meine ich alle demokratischen Parteien, nicht halten können. Und dadurch entstehen Erwartungshaltungen, die am Ende enttäuscht werden. Und von dieser enttäuschten Erwartung profitiert am Ende nur die AfD, die das wieder populistisch ausschlachtet und damit irgendwie eine Debatte weitertreiben möchte.
Nein, die AfD profitiert, wenn wir die Probleme nicht lösen. Das ist der Punkt. Und wenn eben die Leute in Illerkirchberg sehen, die damals erheblichen Anteil genommen haben an dieser Massenvergewaltigung von dem 14-jährigen Mädchen. Die sehen, dass der dann nach einem Jahr oder was wieder rumspaziert in der gleichen Stadt. Die fassen sich doch an den Kopf, das ist doch wohl klar. Und wenn sie in der Zeitung lesen, dass der Mörder von Mannheim, der den Polizisten umgebracht hat, vor 10 Jahren gekommen ist, abgelehnter Asylbewerber ist und immer noch im Land ist, der gehört raus. Da hat ja nichts verloren. Das wäre konkret etwas, was die Menschen auch spüren. Und gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass Prävention immer besser ist. Aber ich kenne kein System, was 100% Prävention bringt. Da, wo eben Prävention nicht gewirkt hat, sondern es nicht absehbar war oder es andere Gründe gibt dafür, dass es eben doch zur Straftat kommt, dann muss der Staat zeigen, dass er Zähne hat, dass er handeln kann.
Herr Peike. Ja, ich finde es immer so eine vollkommen vereinfachte Darstellung. Man kann sich natürlich immer irgendwo hinsetzen und sagen, so, jetzt, da hat eine Straftat begangen, dann schieben wir nach Afghanistan ab. Ja, die Abschiebung nach Afghanistan hat Horst Seehofer ausgesetzt. Und der steht jetzt nicht im Verdacht, ein Linker zu sein und irgendwie da die Menschenwürde immer an die vorderste Stelle gestellt zu haben. Aber wenn man sich die Begründung des Innenministeriums und von Horst Seehofer mal nochmal anschaut aus 2021, dann finde ich das sehr, sehr spannend, was da drin steht. Denn da steht drin, wir können im Moment oder wir setzen die Abschiebung aus, weil die Sicherheit von Menschen dort in dem Land nicht mehr garantiert werden kann und zweitens wir die Sicherheit der Bundespolizisten nicht gewährleisten können. Und deswegen sind Abschiebungen jetzt erstmal nicht möglich, in Klammern auch, nehme ich an, weil er wusste, dass diese Abschiebung ansonsten auch von Gerichten, deutsche Gerichte oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, gestoppt worden wären. Und daran hat sich ja nichts geändert. Die Lage in dem Land hat sich massiv verschlechtert. Die Abschiebungen wurden damals ausgesetzt zu einem Zeitpunkt, als die Taliban noch nicht an der Macht war. Das war kurz vor dem Fall von Kabul. Und jetzt wird wieder suggeriert, naja, man müsste ja einfach nur doll genug wollen, dass man nach Afghanistan abschiebt. Aber am Ende muss man sich mit den Taliban verständigen. Und die Taliban, die haben eine Pressemitteilung rausgegeben auf diese Debatte, die hier auf einmal losbrach. Auch losgetreten von der Union, ehrlicherweise. Und die Taliban hat gesagt, eure ganzen Modelle über Drittstaaten hier Menschen zu uns zu bringen, da machen wir nicht mit. Wir wollen mit am Tisch sitzen, wir wollen anerkannt werden und ich nehme mal an, dass die am Ende auch einfach sehr, sehr viel Geld dafür haben wollen. Und das ist die Realität, mit der wir es da zu tun haben. Und dann kommt man mit einem einfachen, die müssen dann jetzt halt einfach gehen, ja auch nicht weiter. Und das ist genau diese Erwartung, die geschürt wird und vor der ich sehr, sehr massiv warnen würde, weil ich glaube, das hat großes populistisches Verhetzungspotenzial, wenn am Ende eben nichts passiert und das wird genutzt durch die AfD und damit stärkt man am Ende eben nur eine AfD.
3 Minuten haben wir noch in dieser Sendung. Ganz kurz eine Mail von Hans Stang, der sagt, die Flüchtlingspolitik der demokratischen Parteien wird darüber bestimmen, ob sie in der Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Wenn die Ampel diese Problematik nicht in den Griff bekommt, wird sie abgewählt. Herr Palke, ganz kurz und knapp, ist das die Grundlage mit Blick auf die nächsten anstehenden Wahlen?
Nicht nur, das Themenspektrum ist noch ein deutlich größeres. Da geht es auch um Sicherheit, da geht es auch um die Sicherheit, die vom Osten her gefährdet wird. Das sind sehr viele Themen. Viele junge Menschen machen sich Sorgen um das Klima, um die Rentensicherheit im Alter. All das sind Dinge, die Menschen bewegen und ich glaube, darauf müssen wir vernünftige Antworten finden, aber auch immer in einem vernünftigen Ton, mit einer realistischen Erwartungshaltung und nicht Dinge versprechen, die wir nicht halten können.
Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen. Einwanderungspolitik, Migration als ein Lackmustest auch für diese Bundesregierung. Sehen Sie es auch so?
Das kann ich so nicht beurteilen, aber ich kann sagen, dass wir uns eben auch auf europäischer Ebene zunehmend in eine Sackgasse begeben mit diesen immer härteren Maßnahmen auch in den europäischen Außengrenzen. Und ich muss auch dafür warnen, das haben wir kürzlich in einem Bericht auch festgestellt, dass wir eine Verrohung oder eine Entmenschlichung der Migrationspolitik insgesamt feststellen, in der gesamten Europäischen Union. Und das macht was mit den Menschen erstmal, die davon betroffen sind, nämlich von der Gewalt. Aber ich glaube auch, dass das zurückwirkt auf uns in die Gesellschaft. Und davor können wir nur warnen, als humanitäre Organisation, die eben eher Menschen in der Not hilft, aber auch natürlich besorgt ist um die Gesellschaft hierzulande.
Herr Braunsdorf, danke. Und zum Schluss hat Klaus-Peter Wiltsch auch nochmal Ihre Einschätzung im Sinne von Hans Stang und seiner Mail. Also die Migrationspolitik entscheidet über die Zukunft der Ampel.
Ich glaube, da hat er recht. Aber nicht nur das, die Ampel wird abgelöst werden, weil es wirtschaftlich ja nicht funktioniert. Es ist ja, wir sind ja das Schlusslicht in Europa, im ganzen OECD-Raum. Und das treibt die Menschen vor allen Dingen um. Das macht natürlich auch Zukunftsängste. Und wenn die dann auch sehen, dass der Staat seinen Ordnungsaufgaben nicht gerecht wird und denen nicht nachkommt, dann entsteht da wirklich eine Mischung daraus, die auch zum Teil ja bei uns dann niederschlägt. Und also da sind wir auf einmal alle verantwortlich dafür, dass es nicht funktioniert. Und das will ich im Sinne unseres Parlamentarismus und unserer politischen Kultur eigentlich versuchen zu vermeiden. Wir machen jetzt klare Ansagen und klare Angebote, wie so der Unionsführung weitergehen könnte, nachdem die Ampel gezeigt hat, dass sie es nicht hinkriegen.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Wiltsch hier live in Kontrovers im Deutschlandfunk. Danke und danke auch an Julian Palke von den Grünen und an Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen. Ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen aus dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald.